Ihr Lieben aus nah und fern, sie hatten ihre Hochzeit lange und gründlich vorbereitet. Sie hatten an alles gedacht. Das Essen war bestellt, die Tanzkapelle geordert, der Wein eingelagert. 50 Flaschen wären auf jeden Fall genug für 100 Personen, hatte der erfahrene Küchenchef gesagt. Die Leute trinken ja schließlich auch noch anderes als Wein. Lange hatten sie über die Gästeliste gegrübelt. Zu wem setzen wir Tante Elisabeth und ihren Mann? Die kennen doch sonst keinen. Und Peter und Markus dürfen wir auf keinen Fall nebeneinander setzen. Die können sich nicht riechen und fangen gleich Streit an. Maria und ihre Familie sollten wir auch einladen. Aber ihr Sohn Jesus könnte echt zu einem Problem werden. Er ist zwar super nett, er hilft den Leuten und hält tolle Predigten, aber manchmal ist er ein bisschen extrem. Im Tempel hat er neulich die Tische umgeworfen. Also, wenn du den einlädst, weißt du nicht, was passiert. Was würde passieren, wenn du Jesus zu deiner Party einlädst? Willst du ihn überhaupt dabei haben? Beim runden Geburtstag? Oder jetzt demnächst beim Karneval? Oder würde Jesus da nur stören? Jesus und eine rauschende Party, passt das? Das Brautpaar aus Kana ist das Risiko eingegangen. Sie wollen Jesus gerne dabei haben. Und Jesus kommt und feiert mit. Er ist kein Kind von Traurigkeit, er ist gern mit auf der Party. Es geht auch alles gut los mit der Hochzeit. Die Leute sind total gut drauf, sie trinken und tanzen. Es ist eine super Stimmung. Und auf einmal stellt das Personal entsetzt fest, der Wein ist alle. So eine Pleite. Wie konnte das passieren? Trinken die Leute mehr als sonst? Oder hat sich der Sommelier total verschätzt? Was nun? Samstagabend um 23 Uhr, da kriegst du auch an der Tanke nichts mehr. Hektik bricht aus. Auch einige Gäste bekommen was mit, auch Maria, die Mutter von Jesus. Und wie Mütter so sind, der Sohn muss helfen. Jesus, mach bitte mal was. Ups. Erwachsene Söhne reagieren meist ziemlich allergisch, wenn die Mutter ihnen aufträgt, was sie machen sollen. Erwachsene Töchter übrigens auch. Hallo Maria, dein Sohn ist erwachsen, er muss selber entscheiden, was er wann tut. Aber gehen wir vielleicht auch manchmal so mit Jesus um? Unsere Gebete haben oft so einen Sofortverwirklichungsanspruch. Jesus wird im Gebet bestürmt und soll gefälligst auch sofort was tun. Aber Jesus kann gut Grenzen setzen. Er sagt zu seiner Mutter, halt dich mal raus, das ist noch nicht dran. Also ich finde, er sagt das auch da ziemlich schroff zu ihr in der Bibel. Sicher, Jesus will uns helfen in unseren Problemen, aber seine Hilfe sieht eben oft ganz anders aus, als wir es erwarten, und sie kommt zu einem anderen Zeitpunkt, als wir es erwarten. Meine Stunde ist noch nicht gekommen, sagt er. Ich habe mich schon manches Mal in meinem Leben gefragt, warum Gott mich so lange zappeln lässt, ehe er mein Gebet beantwortet. Warum hat er mich erst ein Semester Soziologie studieren lassen, ehe mir klar wurde, Theologie und Pastorin sein, das ist das, was du willst und was für dich von Gott dran ist. Ich weiß das bis heute nicht so richtig. Später machte ich Vikariat in Göttingen. Mein Mann hatte in Heidelberg einen Studienplatz für Medizin. Man konnte ja in Medizin nicht einfach den Ort wechseln, man braucht einen Tauschpartner. Wir beteten wie verrückt, aber nichts tat sich. Keiner wollte von Göttingen ins viel schönere Heidelberg. Ein Semester lang musste mein Mann zwischen Heidelberg und Göttingen pendeln. 2 Wochen vor Beginn des nächsten Semesters meldete sich ein Tauschpartner, der seinen Studienplatz eingeklagt hatte, und der wollte nach Heidelberg. Warum hat Gott uns so lange warten lassen? Es hätte uns monatelange Ängste und Sorgen erspart, wenn er eher was getan hätte. Warum musste Abraham 25 Jahre warten, bis er und Sarah ihren Sohn bekamen? 25 Jahre von Gottes ersten Versprechen bis zur Erfüllung. Wir verstehen vieles nicht, aber jedenfalls, Jesus sucht sich den Zeitpunkt für seine Hilfe selber aus und braucht dazu keine Nachhilfestunden unsererseits.
Maria hofft weiter, dass Jesus irgendwie helfen wird. Sie sagt zu den Dienern, was er euch sagt, das tut. Für unsere katholischen Schwestern und Brüder ist das ja übrigens einer der Schlüsselsätze, warum sie Maria so eine Art Vermittlerrolle zwischen uns und Jesus zugestehen. Maria bereitet das Handeln von Jesus hier schon mal irgendwie vor. Was er euch sagt, das tut. Maria glaubt weiter, auch wenn ihre Bitte zuerst nicht erfüllt wird oder abgewiesen wird. 6 Wasserkrüge stehen da, die waren für die rituelle Reinigung bestimmt. Und wir haben es eben gehört in der Lesung, in jeden Wasserkrug gingen ungefähr 100 Liter Wasser. Und Jesus lässt die Krüge mit Wasser füllen und als der Küchenchef dann probiert, stellt er fest, edelster Wein. Erst die totale Pleite und nun eine Sternstunde für den Sommelier. Und er versteht es nicht. Man schenkt doch den guten Wein als erstes aus und wenn die Leute dann schon betrunken sind, dann den besseren, wenn sie nichts mehr merken. Und hier kommt das Beste zum Schluss. Ein seltsames und ziemlich anstößiges Wunder, findet ihr nicht? Moralisch ist das ja irgendwie nicht so ganz einwandfrei. 600 Liter Wein, wer soll diese Unmengen trinken? Und dabei hat es sich ja noch nicht mal um einen Notfall gehandelt. Vielleicht wären die Gäste ohne diese üppige Zusatzration sogar vor einem heftigen Rausch und anschließenden Kater bewahrt geblieben. Denn offensichtlich hatten sie dem Alkohol ja schon reichlich zugesprochen. Ein Kirchenvorsteher hat mal zu seinem Pastor gesagt, ach Herr Pastor, das ist mir doch eine richtige Anfechtung, dass der Herr Jesus in Kana die Trunksucht der Menschen so sehr gefördert hat. Der Wein hat ja in der Bibel eine tiefe symbolische Bedeutung. Schon im Alten Testament steht er für Lebensfreude. Der Wein erfreut des Menschen Herz, heißt es in den Psalmen. Und nun geht auf einer Hochzeit der Wein aus. Die Freude versiegt, die Liebe wird schal. Das passiert ja oft. Du hast begeistert ein neues Projekt angefangen. Doch bald gibt es Probleme. Andere grätschen dazwischen. Bedenkenträger halten dich auf. Anträge werden nicht bewilligt. Behörden verlangen unsinnige Mengen von Papieren. Es läuft einfach nicht rund. Ich weiß, wovon ich rede. Wir haben in meiner früheren Gemeinde die Kirche und das Gemeindehaus komplett renoviert und umgebaut im Rahmen der Dorferneuerung. Und es ist wirklich schön geworden. Aber was für ein kräftezehrendes Theater mit den ganzen Anträgen und also mit der Dorferneuerung, schrecklich. Es kostete uns den letzten Nerv. Die Freude an den tollen Entwürfen blieb zwischendurch fast vollständig auf der Strecke. Oder die Verliebtheit weicht den Alltagssorgen. Ihr keift euch nur noch an und seid genervt. Selbst bei wohlmeinenden Fragen eures Partners rollt ihr schon mit den Augen. Die Freude bleibt auf der Strecke. Alles wird mühsam, der Wein geht aus. Der Wein von Jesus ist besser. Und er ist in solcher Menge da, dass die Feiernden ihn gar nicht austrinken können. Nein, sie sollen ihn auch nicht austrinken, denn, so sagt der Kirchenvater Hieronymus, wir trinken alle noch davon. Der Wein von der Hochzeit zu Kana reicht für uns mit. Ich bin der Weinstock, sagt Jesus von sich, und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, schmecken wir das. Er selbst ist der Wein. Dieser Wein reicht lange und er wirkt nachhaltig. Meine Patentante starb mit 52 Jahren an Krebs. Als Lied für ihre Beerdigung hatte sie genau das ausgesucht, was sie am Anfang gesungen haben. In dir ist Freude in allem Leide. Der Wein von der Hochzeit zu Kana reicht für uns mit bis zum ewigen Leben. Die Geschichte schließt mit den Worten, das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen zu Kana in Galiläa und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Beim letzten Satz stutze ich. Seine Jünger glaubten an ihn, jetzt erst? Aufgebrochen und losgezogen mit Jesus waren sie doch schon vorher. Ja, es gibt verschiedene Entwicklungsschritte im Glauben. Einen Anfang mit Jesus hatten sie schon gemacht, aber wie ein Baby laufen lernen muss, so müssen sie erst Glauben lernen. Der Glaube wächst nach und nach. Er verändert sich auch im Laufe der Zeit. Vielleicht bist du schon eine Zeit lang mit Jesus unterwegs. Dein Glaube ist da, aber irgendwie ist er gerade mehr oder weniger im Standby-Modus. Und dann begegnet dir Gott neu, vielleicht auch hier in Volkenroda. Und du bist wie neu verliebt. Dein Glaube ist wieder fröhlich und ansteckend. Ich habe wieder mehr Zuversicht, hat gestern einer in die Feedback-Cloud nach unserem Seminar geschrieben. Wie wunderbar, wenn Menschen hier in Volkenroda mit mehr Zuversicht angesteckt werden. Und noch etwas fällt mir bei dem letzten Satz auf. Seine Jünger glaubten an ihn. Wieso eigentlich nur seine Jünger? Viele Menschen auf dieser Hochzeit haben doch Jesus kennengelernt, sind in seine Nähe gekommen und manche haben das Wunder auch mitbekommen, haben von dem Wein getrunken. Was ist mit denen? Ja, das habe ich mich auch oft gefragt. Wir haben in meiner Gemeinde viele Grundkurse des Glaubens durchgeführt und längst nicht alle der Teilnehmenden blieben dann dabei. Viele haben auch schon mal erlebt, dass Beten geholfen hat, dass ein Gottesdienst ihnen gut getan hat, dass eine Predigt oder ein Seminar sie beeindruckt hat. So oft sagen mir Leute beim Verabschieden, die Predigt war schön. Klar, sie wollen was Nettes sagen, aber die Frage ist doch, hat die Predigt sie im Glauben bestärkt, zum Glauben gebracht? Verändert sie was? Und tatsächlich haben wir das auch erlebt. Die Frau, die seit Jahren im Kirchenvorstand mitarbeitete, ich glaube, hier heißt das Kirchengemeinderat?
Gemeindekirchenrat,
okay. Sie war viele Jahre schon da drin. Dann nahm sie an einem Grundkurs des Glaubens teil. Nach den ersten 3 Abenden sagte sie ganz empört: Das ist kein Grundkurs des Glaubens, das ist ein Glaubenszerstörungskurs. Ich dachte immer, Christsein heißt ein anständiger Mensch sein, in die Kirche gehen, die 10 Gebote halten. Das wird mir hier alles kaputt gemacht. So ein Flop. Es kostete ein bisschen Überredung, dass sie dann auch zu den nächsten 3 Abenden kam. Da wurde die Pleite des Glaubenskurses dann zur Sternstunde des Glaubens. Beim Abschlussgottesdienst kam sie nach vorne und sagte: Ich habe jetzt begriffen, es kommt auf die persönliche Beziehung zu Jesus an. Und ihre Augen leuchteten. Amen.